In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute einen Essay des Medienwissenschaftlers und Philosophen Professor Norbert Beuth. Sein Thema: Der kalte Krieg um die Familie.
Ständig ist von toxischer Männlichkeit und sexueller Belästigung die Rede. Me too. Man suggeriert uns, die Jungen müssten für die Klimasünden der Alten büßen. Und immer wieder nehmen Politiker, vor allem im Sommerloch, den alten Kampf gegen das Ehegattensplitting auf. So könnte man den Eindruck gewinnen, wir leben in einem Zeitalter kalter Kriege. Kalter Krieg herrscht zwischen Männern und Frauen, zwischen Alten und Jungen. Kalter Krieg herrscht zwischen Eltern und Kinderlosen, zwischen berufstätigen Frauen und Hausfrauen. Kalter Krieg herrscht zwischen Familien und Staat. Bekanntlich ist dies auch ein Zeitalter des radikalen Individualismus, der nicht begründet werden muss und zu nichts verpflichtet. Man sieht im Verhältnis von Mann und Frau eine Unterscheidung, als ob es keine wäre. Man führt Ehen nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum und man hat Kinder, als hätte man sie nicht. Unser Thema eignet sich besonders schlecht für eine wissenschaftliche Behandlung. Denn man kann nicht objektiv sein, wenn es um eine Frage geht, die an die Wurzeln des eigenen Selbstverständnisses geht. Wer über das Verhältnis der Geschlechter schreibt, ist entweder Frau oder Mann. Wer über das Verhältnis der Generationen schreibt, ist entweder jung oder alt. Und wer über Familien schreibt, ist entweder verheiratet oder nicht. Er gehört entweder zu den Eltern oder zu den Kinderlosen. Da es hier um Fragen der Identität, des Lebenssinns und des Glücks geht, kann man nicht sinnvoll erwarten, dass der Autor von seinem Geschlecht, von seinem Alter und seinem Stand abstrahiert. Besser ist es wohl, die Karten auf den Tisch zu legen. Der Autor dieses Vortrags ist Jahrgang 1953, verheiratet mit einer Frau, die auf amtliches Befragen Hausfrau als Beruf angibt, Vater von 4 Kindern und Großvater von zurzeit 2 Enkeln. So viel zu den Rahmenbedingungen dieses Vortrags. Kommen wir jetzt zur Sache. Jedes gut bürgerlich erzogene Kind kennt das Zauberflötenduett von Papageno und Papagena, das die Liebe als Kindersegen besingt. Und jeder fleißige Abiturient kennt die Schwarzbrotszene aus Goethes Roman Werthers Leiden. Ich zitiere: Ich ging durch den Hof nach dem wohlgebauten Hause, und da ich die vorliegenden Treppen hinausgestiegen war und in die Tür trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Vorsaale wimmelten 6 Kinder von 11 zu 2 Jahren um ein Mädchen von schöner Gestalt, mittlerer Größe, die ein simples weißes Kleid mit blassroten Schleifen an Arm und Brust anhatte. Sie hielt ein schwarzes Brot und schnitt ihren Kleinen ringsherum jedem sein Stück nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, gab sie jedem mit solcher Freundlichkeit und jedes rief so ungekünstelt sein Danke. Das sind idyllische Bilder eines Familiengeistes, der aus der Bastelstube unserer Lebensstile unwiederbringlich verschwunden scheint. Und wir müssen uns fragen, wie konnte es dazu kommen? Es gibt keine tiefer angelegte Analyse zu unserem Thema als die von Oswald Spengler in seinem Hauptwerk über den Untergang des Abendlandes. Der Ton dieser Analyse ist aber so überspitzt polemisch und ressentimentgeladen, dass bisher kaum jemand Lust hatte zu fragen, ob Spengler Recht behalten hat. Dabei hat seine Hauptthese über die Unfruchtbarkeit des zivilisierten Menschen durchaus die Qualität, unsere aktuellen Erfahrungen mit der Kinderlosigkeit von Wohlstandsbürgern zusammenzufassen. Spengler unterstellt dem modernen Menschen, nicht mehr leben zu wollen. Genauer, er möchte wohl noch als Einzelner leben, und zwar möglichst lange, aber er möchte nicht mehr als Typus leben. Der Gedanke an das Aussterben seiner Familie schreckt ihn nicht mehr. Auf die Frage, wozu Kinder, findet er keinen Grund und deshalb hat er auch keine Kinder. Vor allem die Frauen rebellieren gegen das Schicksal der Biologie. Kinder zu gebären und die damit einhergehenden Sorgen und Einschränkungen in Kauf zu nehmen, war früher selbstverständlich. Doch in der modernen Welt haben sich auch die Frauen daran gewöhnt, ihr Leben zu wählen. Und seither fordern sie Gründe, warum sie diese Belastungen auf sich nehmen sollten. Die Vorteile einer Schwangerschaft liegen ja sehr fern. Ja, sie sind zweifelhaft. Die Nachteile dagegen liegen auf der Hand. Da kann es nicht überraschen, dass sich immer mehr Frauen gegen Kinder entscheiden. Bekanntlich hat Spengler den Untergang des Abendlandes analog zum Untergang der Antike konstruiert. Und gerade im Blick auf die zivilisatorische Unfruchtbarkeit funktioniert dieser Vergleich zwischen dem römischen Imperium und dem modernen Europa besonders gut. Beide leben sie in Frieden, sind gut organisiert und hochgebildet. Trotzdem schwindet die Bevölkerung rasch dahin. Und daran können auch die verzweifelten staatlichen Maßnahmen nichts ändern, die Kinder durch eine sogenannte Kindergrundsicherung besser stellen sollen, Maßnahmen, die unbemittelte Eltern unterstützen, Adoptionen fördern und Einwanderung erleichtern. All diese politischen Maßnahmen verpuffen, weil das Problem auf einer anderen Ebene liegt. Ich zitiere Spengler: Statt der Kinder haben sie seelische Konflikte. Die Ehe ist eine kunstgewerbliche Aufgabe und es kommt darauf an, sich gegenseitig zu verstehen. Es ist ganz gleichgültig, ob eine amerikanische Dame für ihre Kinder keinen zureichenden Grund findet, weil sie keine Season versäumen will, eine Pariserin, weil sie fürchtet, dass ihr Liebhaber davongeht, oder eine Ibsen-Heldin, weil sie sich selbst gehört. Sie gehören alle sich selbst und sie sind alle unfruchtbar. So Spengler. Auch wenn wir den Niedergang der bürgerlichen Familie nicht gleich zum Untergang des Abendlandes steigern wollen, müssen wir doch feststellen, dass viele spezifisch moderne Entwicklungen das Spenglersche Szenario erheblich verschärft haben. Dazu gehören die sexuelle Freizügigkeit und die antiautoritäre Erziehung seit den 60er Jahren. Dazu gehört der unaufhaltsame Aufstieg des Feminismus und die Eroberung der Kulturbühnen, aber auch der Straßen, der Metropolen durch die Homosexuellen. Dazu gehören aber auch die enorm erweiterten wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen und die Erfindung der Pille. Wir werden gleich sehen, warum und wie all das entscheidend zur Auflösung der bürgerlichen Familie beiträgt. Es ist das größte Ärgernis für die menschliche Gemeinschaft, dass man die Beziehung von Männern und Frauen nicht dauerhaft auf Liebe begründen kann. Die Welt wäre in Ordnung, das heißt, ihre Ordnung wäre, im Jargon der 60er gesprochen, repressionsfrei, wenn die Sexualtriebe durch ihre eigene Dynamik imstande wären, stabile Beziehungen zwischen erwachsenen Menschen zu stiften. Das funktioniert aber nicht, wie zuletzt die 68er-Generation erfahren musste, und deshalb ist die Welt nach wie vor aus den Fugen. Nüchterner formuliert, die Natur hat es versäumt, die sexuellen Rhythmen und Routinen von Männern und Frauen aufeinander abzustimmen. Eros ist der antike Name der Paradoxie, dass wir das Wichtigste nur im Verlust finden können. In Platons Symposion erzählt Aristophanes von einem Eros ohne Hoffnung. Die Menschen wollen die Götter angreifen und werden dafür bestraft, nämlich zerschnitten. Seither haben sie stets ihre Zerschnittenheit vor Augen. Und seither treibt sie das Begehren nach der Wiedervereinigung des Entzweiten. Auch wenn nun einer das Glück hat, seine bessere Hälfte zu finden, so weiß er doch nicht zu sagen, was er eigentlich vom anderen will. Was der eine von der anderen will, ist jedenfalls nicht einfach nur der gemeinsame Genuss der Lust. Die Seele begehrt die Einheit der Zerschnittenen. Aristophanes sieht das Wesen des Eros nicht in der sexuellen Lust, sondern in der Umarmung. In der Umarmung versuche ich, die verlorene Hälfte meiner selbst zu umfassen. Doch wen auch immer ich umarme, die andere ist nicht meine andere Hälfte. Eros steht also nicht für Erfüllung der Liebe, sondern für einen Fehlschlag und seine Folgen. Und genau in diesem Sinne erzählt Aristophanes nun den Mythos der Liebesverblendung. Seine Kurzfassung hat der Psychoanalytiker Jacques Lacan gegeben. Indem wir den anderen überreden, genau das zu haben, was uns ganz macht, stellen wir gegenseitig sicher, dass wir auch weiterhin verkennen können, was uns fehlt. Du bist genau mein Typ. Die Ansprüche der Liebe fordern vom anderen zu geben, was er nicht hat. Gefangen ist man also nicht vom konkreten anderen, sondern vom eigenen Anspruch an ihn. Eine Gestalt hält uns gefangen. Mein Typ. Lieben ist das Begehren, geliebt zu werden. Lieben ist die Forderung, der andere möge die Zufälligkeit meiner Existenz als Grenze seiner Freiheit akzeptieren. Ich bin, wie ich bin, und genau darum liebst du mich. Wer sich das vor Augen führt, kann nicht mehr überrascht sein, dass die sexuelle Beziehung prinzipiell fehlzuschlagen scheint. Aber gerade deshalb hält uns das Begehren auf Trab. Es lässt sich weder bestimmen noch dauerhaft erfüllen. Der berühmteste Song der Rolling Stones hat also das ganze Geheimnis des Begehrens ausgeplaudert. I can't get no satisfaction. Wenn es aber keine Befriedigung des Begehrens gibt, dann ist die antike Anweisung, erkenne dich selbst, eine Überforderung. Das Begehren ist nämlich der blinde Fleck der Selbstbeobachtung. Hegel und Freud haben gezeigt, dass alles Begehren im Kern ein Begehren nach Anerkennung ist. Wir diskutieren dieses Thema heute zumeist unter dem Titel Würde oder gar Menschenwürde. Würde hängt sehr stark mit Kontrollchancen zusammen. Hinter dem Anspruch auf die Achtung der eigenen Würde steht der Wunsch, etwas erkennbar zu bewirken, also eine Ursache zu sein und eine für alle sichtbare Unterscheidung zu machen. Dem entspricht genau, dass es für die meisten Menschen wichtiger ist, wie sie behandelt werden, als was sie bekommen. Die Gerechtigkeit eines Verfahrens ist ihnen mindestens so wichtig wie die Resultate dieses Verfahrens. In der Erotik von Begehren und Geschlechtsgenuss lauern also Seelenkatastrophen. Doch gibt es noch eine andere Liebe? Um den narzisstischen Rahmen der Erotik zu sprengen, muss etwas ganz anderes hinzukommen. Die Befreiung aus den Seelenkatastrophen der Selbstliebe kann nur durch eine übernatürliche Instanz bewerkstelligt werden, nämlich durch das Symbolische, durch den Vertrag, zum Beispiel die Ehe. Wenn sie als dauerhafte und glückliche möglich sein soll, dann liegt ihr Betriebsgeheimnis nicht im erotischen Rausch, sondern in der Selbstbindung an innerliche Werte. Niemand hat das eindringlicher und genauer formuliert als der Soziologe Max Weber. Der altertümliche Klang seiner Worte zeigt deutlich den modernen Abstand von dieser Lebensform an. So sagt Weber, und ich zitiere den Satz, obwohl er beim ersten Hören nicht leicht zu verstehen ist: Rein innerweltlich angesehen kann nur die Verknüpfung mit dem Gedanken ethischer Verantwortlichkeit füreinander, also einer gegenüber der rein erotischen Sphäre heterogenen Kategorie der Beziehung, den Empfinden dienen, das in der Abwandlung des verantwortungsbewussten Liebesgefühls durch alle Nuancen des organischen Lebensgangs hindurch bis zum Pianissimo des höchsten Alters, in dem einander gewähren und einander schuldig werden im Sinne Goethes, etwas Eigenartiges und Höchstes liegen könne. So Max Weber. Dass die katholische Kirche aus der Ehe ein Sakrament gemacht hat, belegt nicht nur unsere These, sondern bezeugt auch die Schwierigkeit des Unternehmens Ehe. Diese Schwierigkeit ist unter modernen Lebensbedingungen derart angewachsen, dass man sagen könnte, es ist komplizierter, eine Ehe als einen Krieg zu führen. Das würde jedenfalls erklären, warum viele ihre Ehe als Krieg führen. Jedenfalls wird auch hier deutlich, dass es keine Harmonie zwischen der Sexualbeziehung und dem Pakt der Ja-Worte gibt. Nach Freud geht die Liebe nicht auf eine Person, sondern auf ein Objekt, nämlich das Sexualobjekt. Wenn die emanzipierten Frauen also kein Sexualobjekt mehr sein wollen, könnte ein unbefangener Beobachter fragen, was sonst? Wenn jemand als ganzer Mensch in eine Geschlechtergemeinschaft eingehen möchte, dann muss er sich schon von Kant sagen lassen, dass das nicht geht. Berühmt geworden ist Kants Definition der Ehe als Vertrag über den wechselseitigen Gebrauch der Geschlechtsorgane. Im Genuss des Geschlechtsakts macht sich ein Mensch selbst zur Sache und widerspricht unweigerlich seinem Menschsein. Genau das meint auch der Begriff Sexualobjekt bei Freud. Und es gibt hier keine andere Erotik des ganzen Menschen, sondern nur die Möglichkeit, das eigentlich Unmenschliche der Sexualbeziehung unter der Bedingung der Ehe, also durch Vertrag, erträglich zu machen. Intimität ist die stabile Illusion geglückter Selbstdarstellung. Zwei Menschen versichern sich gegenseitig ihres Selbstwerts. Es ist natürlich höchst unwahrscheinlich, dass sich ein solches Verhältnis auf Dauer stellen lässt. Menschen werden durch die prinzipiell übersteigerten Liebeserwartungen überfordert. Aber es gibt Institutionen, die damit umgehen können. Die sexuelle Beziehung muss sich zur Institution der Ehe entfremden, wenn die Partner sich nicht fremd werden wollen. Und es gehört zur Ironie des Alltags, dass die Ehe hier stark in ihrer Schwäche ist. Die Ehe löst das Problem übersteigerter Erwartungen an die Liebe durch Monotonie. Mit anderen Worten, in der Ehe verzichten die Partner auf die Optimierung ihrer Selbstdarstellung. Und daraus folgt, dass sich eine funktionierende Ehe fortschreitend als ein Lernprozess gestaltet. Ein Lernprozess, in dem jeder Partner die Enttäuschungen über die Eigenart des anderen verarbeitet. Doch lohnt die Anstrengung? Ehen waren ja in erster Linie nicht produktive, sondern reproduktive Einheiten. Aber seit Kinder keine Altersvorsorge mehr darstellen, sondern eher Sorgen bis ins höhere Alter bereiten, muss man diese Frage, lohnt sich die Anstrengung, wörtlich verstehen. Und das heißt, ökonomisch verstehen. Um es im Jargon der Betriebswirtschaftslehre zu sagen, heiraten, bis dass der Tod euch scheidet, ist die Entscheidung mit den höchsten Opportunitätskosten. Es kann deshalb nicht überraschen, dass immer mehr Leute immer später heiraten. Und wenn sie dann heiraten, immer häufiger auf Kinder verzichten. Wie könnte aber die Gegenrechnung aussehen? Einige Ökonomen zögern hier nicht, den Altruismus der ehelichen Liebe zur Rechengröße zu erheben. Dann können sie nämlich die These aufstellen, dass man in der Liebe nicht nur den Nutzen des eigenen Konsums, sondern auch den des Partners hat. Der wechselseitige Altruismus der Eheleute sorgt also dafür, dass das Gesamtergebnis der ökonomischen Einheit Familie doppelt gezählt wird. Man kann sich diese These am besten verdeutlichen, indem man eine klassische Familie mit den postmodernen Dinks vergleicht. Dinks nennen Populärsoziologen Paare, die beide erwerbstätig sind und deshalb luxusorientiert keine Kinder haben wollen. Das Kunstwort ist also ein Akronym: Double Income, No Kids. Diese Dinks maximieren also in der Ehe ihr Einkommen. Da sie von ihren Jobs meist so gestresst sind, dass sie zu müde sind, um im Bett noch an etwas anderes als an Schlaf zu denken, nennt man sie oft auch DINS, Double Income, No Sex. Aber eigentlich müsste die ökonomische Gegenrechnung so lauten: Es geht in der Ehe um die Maximierung des Gesamtergebnisses der ökonomischen Einheit Familie, und dazu gehören gerade auch psychische Güter, wie die Freude an den eigenen Kindern. Die Rechnung, die die Eheleute den Singles gegenüber aufmachen, lautet: In der Liebe hat man nicht nur den Nutzen des eigenen Konsums, sondern auch den des Partners. Man hat gewissermaßen Freude an der Freude des anderen. Liebe heißt ökonomisch betrachtet, dass mir der Konsum des Partners genauso viel Nutzen bringt wie der eigene Konsum. Intimität, die Wertbindung der Ehe und gegenseitige Unterstützung bringen beiden Partnern Gefühlsdividenden. Die Rollen als Ehepartner und Eltern sind Quellen der Selbstwertschätzung. Sie bieten Belohnung und Status. Und sie bieten auch Chancen der Flucht aus dem Stress des öffentlichen Lebens. Es geht hier um einen unschätzbaren Mehrwert des Familienlebens. Die Lizenz zum sich gehen lassen und das Genießen einer Existenz, die nicht erläuterungsbedürftig ist. Das Zuhause ist etwas, was man sich nicht erst verdienen muss, hat der Dichter Robert Frost einmal gesagt. Empirische Untersuchungen zum Wohlbefinden zeigen immer wieder, dass nichts für Glück und Wohlbefinden wichtiger ist, als mit anderen in enger Verbindung zu stehen. Soziale Bindungen schränken aber Freiheit und Autonomie ein. Und daraus folgt, dass Glück nicht unbedingt mit Unabhängigkeit zusammenhängt. Eher gilt umgekehrt: Was uns glücklich macht, bindet uns. Die Gegenrechnung zu dieser Gegenrechnung orientiert sich dann an den Scheidungsstatistiken. Monotonie, hohe Kosten und Streit in der Ehe haben eine hohe Sichtbarkeit. Das schreckt viele davon ab, sich auf dieses moderne Abenteuer einzulassen. Und in der Tat hat die Ehe von allen Lebensformen das größte Konfliktpotenzial. Aber sie hat eben auch das größte Glückspotenzial. All jene Untersuchungen zeigen, dass das Einkommen einen sehr geringen, die Ehe dagegen den größten Einfluss auf die Lebenszufriedenheit hat. Trotzdem hängt die Politik der Frauenemanzipation fast völlig an Erwerbstätigkeit, und die Folgen des Zerfalls der Familie werden bagatellisiert. Nicht-eheliche Lebensgemeinschaften sind in vielen Teilen Deutschlands mittlerweile schon in der Mehrheit. Und wo in Deutschland noch Ehen geschlossen werden, kann man sich die Entwicklungsdynamik dieser Lebensform an eindrucksvollen Zahlen verdeutlichen. Der Stiefvater wird allmählich zur Norm. Jedes 11. Kind hat einen Stiefvater, jedes 8. Kind hat nur noch einen Elternteil. Dass solche Lebensverhältnisse die Kinder mit einem Höchstmaß an Instabilität konfrontieren, bezweifelt ernsthaft niemand. Strittig ist nur die Deutung der Effekte. Kinder, die in unstabilen Verhältnissen aufwachsen, lernen, dass man sich nicht auf einen Partner verlassen sollte. Töchter alleinerziehender Mütter sehen typisch in Männern keine verlässlichen Investoren. Deshalb werden sie später eher sexuelle Kurzzeitstrategien bevorzugen. Die Verteidiger postmoderner bunter Bastelexistenzen zögern nicht, diesen Sachverhalt resolut gutzuheißen. Gerade auch in regierungsoffiziellen Verlautbarungen wird der Zerfall der klassischen Familie gesellschaftlich normalisiert. Diese politische Beihilfe zur Selbsttäuschung wird natürlich dankend angenommen. Und konsequent stilisieren sich die Betroffenen zu bewundernswürdigen Modellen eines neuen Lebensstils, der Patchwork-Familie. Sie ist die politisch korrekt verklärte, zerbrochene Familie. Elisabeth Beck-Gernsheim geht in ihrem Aufsatz auf dem Weg in die postfamiliale Familie sogar so weit, die Folgen von Scheidungen und anderen dramatischen Trennungsereignissen als Bedingungen individualistischer Sozialisation zu verklären. Ich zitiere sie: Wenn es Kindern gelingt, sich mit wechselnden Familienformen zu arrangieren, so heißt dies, sie müssen lernen, Bindungen aufzugeben, mit Verlust fertig zu werden. Sie lernen früh, was Verlassenwerden und Abschied bedeutet. Sie erfahren, dass die Liebe nicht ewiglich währt, dass Beziehungen enden, dass Trennung ein normales Ereignis im Leben darstellt. So Frau Beck-Gernsheim. Auf diese Weise bringt man Kindern den Wert der Bindung an sich bei, indem man ihnen zugleich das Vertrauen in die Treue des konkreten Einzelnen nimmt. Den Lebensstil, der daraus resultiert, nennen die Amerikaner in schönster Paradoxie Living Alone Together, zu Deutsch zusammen mit anderen alleine sein. Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden, dass die großen politischen Themen der Zukunft demografische sein werden. Die zukünftige Entwicklung Europas und insbesondere Deutschlands wird durch die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung geprägt, also durch Geburtenrückgang, steigende Lebenserwartung und Massenmigration. Und gerade die verzweifelten Reformbemühungen der Politik machen die Sollbruchstellen unserer Gesellschaft überdeutlich. Zum einen scheint es kein Mittel gegen die Abwanderung von Ost nach West zu geben. In den Metropolen Alteuropas wächst die Parallelgesellschaft von Migranten. Zum anderen ist der Generationenvertrag geplatzt, der das Wohlleben des Alters durch die Produktivität der Jugend garantierte und so durch stabile Rentenzahlungen den Zusammenhang der Generationen wahrte. Dass dieser Generationenvertrag heute platzt, ist nicht nur ökonomisch desaströs, sondern auch kulturell höchst folgenreich. Die Kluft zwischen dem Lebensstil der Eltern und der Kinderlosen wird immer größer. Hier wird auch deutlich, dass die größten Verteilungskonflikte der Zukunft nicht mehr die Sphäre der Produktion, sondern die Sphäre der Reproduktion betreffen. Uns erwartet nämlich nicht nur ein erbitterter Kulturkampf zwischen Eltern und Kinderlosen, sondern auch ein harter ökonomischer Verteilungskampf zwischen den Generationen. Und mehr denn je scheint auch Nietzsche mit seiner Definition der Liebe recht zu behalten. In ihren Mitteln der Krieg, in ihrem Grunde der Todhass der Geschlechter. Diesem latenten Kriegszustand zwischen den Geschlechtern versuchen sich immer mehr Menschen dadurch zu entziehen, dass sie die Identifikation mit ihrer Geschlechterrolle verweigern. Frauen wollen nicht mehr Frauen und Männer wollen nicht mehr Männer sein. Man könnte das Geschlechtsflucht nennen. Sie erspart das Risiko, für das der Psychiater Hans-Bürger Prinz eine schöne Formel gefunden hat, nämlich das Risiko, das darin liegt, dass sich Mann und Frau auf das Überraschungsfeld des anderen Leibes begeben müssen. Man könnte es auch so sagen: Durch Geschlechtsflucht passen sich die Menschen einer Gesellschaft an, in der die Spannung zwischen den Geschlechterrollen immer weiter abgespannt wird. In der klassischen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau sorgt die sexuelle Arbeitsteilung dafür, dass der Handel für beide profitabel ist. Die Solidarität der Eheleute ist ja das stärkste aller altruistischen Gefühle. Es entsteht demnach aus der sexuellen Arbeitsteilung. Die Frau übernimmt dabei die emotionale Führung, der Mann die instrumentale Führung. Der eine sorgt sich um die äußere Grenzerhaltung, die andere sorgt sich um die interne Grenzerhaltung des Systems Familie. Um es auf die Formel der feministischen Kritik zu bringen: Während sich die Frau um Haus und Kinder sorgt, geht der Mann auf die Jagd. Es liegt nahe, gegen die biologische Ableitung der sexuellen Arbeitsteilung eine kulturelle Interpretation auszuspielen. Doch das führt nicht sehr weit. Denn gerade die strenge Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau bringt beiden Vorteile. Die Erklärung ist denkbar einfach. Die Spezialisierung in einer arbeitsteiligen Ehe bringt beiden große Vorteile, weil in beiden Bereichen die Produktivität wächst. Aber dann genügen auch kleine biologische Differenzen im Blick auf Kindererziehung, um die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Haushalt und Markt zu begründen. Die Frau bleibt zu Hause, der Mann geht auf die Jagd nach dem Profit. Kleinste Differenzen schaukeln sich allmählich zum Gegensatz der Geschlechterrollen auf. Doch was geschieht, wenn die Frau nun zum Jäger wird? Die Antwort, die der große französische Soziologe Émile Durkheim schon Ende des 19. Jahrhunderts auf diese Frage gab, leuchtet weit ins 21. Jahrhundert voraus. Ich zitiere: Schraubt man die sexuelle Arbeitsteilung unter einen bestimmten Punkt herab, so verflüchtigt sich die Ehe und lässt nur mehr äußerst kurzlebige sexuelle Beziehungen zurück. So Durkheim. Je weniger die sexuelle Arbeitsteilung in der modernen Gesellschaft einleuchtet, desto schwächer wird die ökonomische Wechselseitigkeit zwischen Mann und Frau. Und desto schwächer werden die Gefühle, die sie aneinander binden. Früher gab es den Wettbewerb der Männer um Frauen. Jetzt gibt es den Wettbewerb mit Frauen. Und mit jedem Teilsieg in diesem Kampf gegen die sexuelle Arbeitsteilung schwächt sich die Ordnungsleistung der sexuellen Ungleichheit weiter ab. Das macht die Geschlechterrollen von Mann und Frau mehrdeutig. Zumal Männer stehen vor der unlösbaren Aufgabe, dominant aufzutreten und zugleich mit Frauen im Wettbewerb zu stehen. Die Zweideutigkeiten der sexuellen Rolle machen aber unglücklich oder doch zumindest unsicher. Da erscheint dann das moderne Abenteuer Ehe leicht als unkalkulierbares Risiko. Wer sich Sorgen über die demografische Entwicklung Deutschlands macht, scheint sich mit einem Satz des Soziologen Niklas Luhmann trösten zu können. Im Prinzip ist die Gesellschaft heute von demografischen Vermehrungen oder Verminderungen der Bevölkerung unabhängig. Dieser ebenso harmlos klingende wie verblüffende Satz beruht aber auf zwei Vorüberlegungen, die uns in unserer Fragestellung gerade nicht weiterbringen. Zum einen betont Luhmann damit lediglich, dass Bevölkerung kein System, sondern eine physikalische Größe, ein statistischer Begriff ist. Und zum anderen ist mit Gesellschaft hier Weltgesellschaft gemeint. Ein Begriff, der Nationen nicht mehr kennt. Die Weltgesellschaft in ihrem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Daran gemessen ist Deutschland nur noch eine Adressenliste. Mit Luhmanns Satz kann man also die Realität Deutschland gar nicht in den Blick bekommen. Und dieser Soziologe der Weltkommunikation hätte sicher nicht bestritten, dass es noch kein einziges historisches Beispiel für ein Land gibt, das bei schrumpfender Bevölkerung wirtschaftliches Wachstum erreicht hätte. Um die Sorge über die demografische Entwicklung Deutschlands zu beschwichtigen, werden in der öffentlichen Diskussion zwei Placebos verabreicht. Zum einen soll Zuwanderung die Kinderlosigkeit der Deutschen kompensieren, zum anderen werden wir alle älter und arbeiten länger. Der Bevölkerungswissenschaftler Herwig Birk hat die These, Migration könne die Kinderlosigkeit ausgleichen, in eine Perspektive gerückt, die sehr fraglich werden lässt, ob dies, wenn möglich, überhaupt wünschbar sei. Birk sagt, 90% der Migranten sind sehr schlecht ausgebildet, verdienen unterdurchschnittlich. Somit verringert sich rechnerisch das Pro-Kopf-Einkommen. Zugleich werden die Zuwanderer bereits in wenigen Jahren die Mehrheit der unter 40-Jährigen in den deutschen Großstädten stellen. So Birk. Die dritte Welt ist also längst bei uns. Und das Stadtbild europäischer Metropolen wie etwa Berlins führt uns schon heute überdeutlich die Dynamik der demografischen Entwicklung vor Augen. Das Stadtbild bestimmen die europäischen Alten und die muslimische Jugend. Aber auch die zweite These ist bodenlos, nämlich dass die Kinderlosigkeit der Deutschen dadurch kompensiert werden kann, dass wir alle älter werden und länger arbeiten. Da diese These aber einen prominenten Fürsprecher gefunden hat, müssen wir sie näher betrachten. Unstrittig ist die Ausgangsbeobachtung, dass Deutschland überaltert und unterjüngt ist. Diese Bevölkerungsimplosion ist das finstere Generationengeheimnis der Babyboomer, die uns unsere Gesellschaft haben überaltern lassen, weil sie sie unterjüngt haben. So schrieb Franz Schirmacher in seinem Bestseller »Das Methusalem-Komplott« zu Recht, während die Alten leben und nicht sterben, wurden die Jungen, die wir für die Zukunft benötigen, niemals geboren. Demografisch hätten wir demnach längst einen Point of No Return erreicht. Noch prägnanter formulierte der Autor in einem Artikel seiner Zeitung FAZ, »Die Eltern, die heute Kinder in diese Welt setzen mussten, sind niemals geboren worden.« Nun ist Kinderlosigkeit ein Sachverhalt, den man schlecht sieht, wie man ja auch prinzipiell nur schwer sichtbar machen kann, was fehlt. Massenweises Altwerden dagegen ist etwas spektakulär Neues. Die Älteren verdrängen die Eltern. Wenn aber die Alten in der Mehrheit sind, dann verwandelt sich die Demokratie in eine Gerontokratie.
Thank you.
Doch wie konnte es dazu kommen, dass eine Generation, nämlich die 68er und ihre jüngeren Geschwister, die Babyboomer, die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten, indem sie diesen Sinn schlicht verzeitlichen? Der Sinn des Lebens ist dann länger leben. Offenbar kann der Mensch seine Sterblichkeit nur ertragen, wenn er sich in eine Form der Unsterblichkeit hineinrettet. Antik war die Form der Unsterblichkeit der Ruhm, der sich durch heldenhafte Taten oder durch große Werke erringen ließ. Achill und Homer sind in diesem Sinn unsterblich. Christlich war die Form der Unsterblichkeit der Glaube an das ewige Leben im Reich Gottes. Und all jene, denen der Heroismus so fern ist wie die Heilsgewissheit, können unsterblich werden in ihren Kindern. Mit anderen Worten, die Frage nach dem Wozu des Wozu kann man nicht beantworten, aber man kann die Frage an seine Kinder weitergeben. Während große Taten in der modernen Welt fast nur noch von Katastrophentätern vollbracht werden, ist es für einige wenige durchaus noch möglich, große Werke zu vollbringen. Doch diese Wette auf den kulturellen Ruhm ist schon immer sehr riskant gewesen. Aut liberi, aut libri, wussten schon die Lateiner, entweder Schriftsteller oder Familienvater. Dass ein verheirateter Philosoph in die Komödie gehöre, war Nietzsches Formel für diesen Sachverhalt. Reiche erobern, Kunstwerke schaffen, an den gnädigen Gott glauben oder Kinder zeugen, so kann man sich der eigenen Unsterblichkeit versichern. Doch für den Bürger der modernen Welt sind Heldentum, Künstlertum und Heilsgewissheit unendlich ferngerückt. Welche Option bleibt ihm dann, wenn er auch noch auf Kinder verzichtet? Es bleibt ihm wohl nur dies eine: das mit allen Mitteln verlängerte Leben als Unsterblichkeitsersatz. Nichts ist uns ferner als das biblische Glück Abrahams, alt und lebenssatt zu sterben. Die Vorzeugung einer Familie überzeugt als Lebenssinn viele schon lange nicht mehr. Die religiösen Antworten auf das Problem des Lebenssinns überzeugen aber auch nicht mehr. So wird der Tod zum Ärgernis. Er ist ja nicht mehr das Tor zu einer besseren Welt. Der Sterbende lebt auch nicht mehr in seinen Kindern fort. Und er kann sich heute auch nicht mehr als edles Opfer für eine bessere Gesellschaft fühlen. Dass wir sterblich sind, ist heute der peinliche Skandal schlechthin. Deshalb arbeiten die Alten gegen die eigene Endlichkeit an. Doch wie kann man am Nicht-Altsein im Alter konkret arbeiten? Hier setzen alle Techniken an, die darauf zielen, den Körper zu überlisten, also Facelifting, Schönheitschirurgie, Prothesen. Die Zeichen des Alters werden getilgt oder verdeckt. Medizinische Hochtechnologien halten die Hinfälligkeit des Körpers in Schach. Das sind verzweifelte Anstrengungen, mit dem kulturellen Problem zurande zu kommen, dass das Altern des Menschen heute vom Veralten seines Körpers überholt wird. Im Magazin Der Spiegel hieß es dazu nüchtern: Versicherungstechnisch gesehen ist das Alter, ebenso wie die Schwangerschaft und Geburt, keine natürliche Lebensphase mehr, sondern eine Krankheit. Die Freiheit der Ältesten lautet der Titel eines großartigen Zeitungsartikels von Paul Baltes, dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Er erinnert an das Schicksal der vom Marketing der jungen Alten verdeckten alten Alten. Die Hochbetagten des heute sogenannten vierten Lebensalters bescheren uns einen enormen Anstieg der Alzheimer-Demenz und erschrecken durch einen dramatischen Schwund an Selbstständigkeit und Gesellschaftsfähigkeit. Der Glanz der jungen Alten strahlt auf die alten Alten also gerade nicht ab. Längeres Leben als solches führt noch zu keiner Verzauberung des Alters. Und so müssen wir damit rechnen, dass immer mehr Hochbetagte nicht in Würde sterben. Unwiderstehlich scheint die Verlockung, die Frage nach der Qualität des Lebens zugunsten neuer biotechnologischer Möglichkeiten der Verlängerung des Lebens zu ignorieren. Jedenfalls gibt es heute noch kaum Anzeichen, dass die Mahnung von Paul Baltes ernst genommen würde, nicht nur dem Leben Jahre hinzuzufügen, sondern auch den Jahren Leben. Das Ärgernis der Endlichkeitserfahrung liegt darin, dass sie uns mit einer ganz entscheidenden Unmöglichkeit konfrontiert. Im Gegensatz zu anderen ökonomischen Ressourcen kann man Zeit nicht akkumulieren. Und die einzige Einheit, die es gibt, ist die des eigenen Lebens, das man hat. Deshalb wollen viele Leute nicht erwachsen werden, forever young bleiben oder das Altsein wenigstens umbenennen. Wer ihnen etwas verkaufen will, spricht sie deshalb als Senioren, ja besser noch als Silver Surfer oder als Best Ager an. Mit der traditionellen Lebensidee, in Würde zu altern, lässt sich das kaum mehr vereinbaren. Und so überrascht es nicht, von Frank Schirmacher zu erfahren, unsere Mission ist es, alt zu werden. Mit diesem Satz erweist sich das Methusalem-Komplott als Dokument der vollendeten Würdelosigkeit. Die Babyboomer übernehmen den Staffelstab von den 68ern. Schirmacher, der sich selbst als Vordenker der Babyboomer verstand, drohte denn auch schon ein neues Selbstbewusstsein seiner eigenen Generation an, die vor allem lernen müsse, die Geschichte ihrer Siege zu erzählen. Die zentrale Lebensleistung des Babyboomers wird demnach darin bestehen, sehr alt geworden zu sein. Die 68er haben ihre Jugend bis ins Rentenalter hinein erfolgreich vermarktet. Und heute schicken sich die Babyboomer an, das eigene hohe Alter zu vermarkten. Die Folgelasten dieses Selbstbewusstseins lassen sich jetzt schon recht genau benennen. Die Sorge für die Alten setzt voraus, dass die Jungen immer höhere Steuern zahlen. Folglich können sich die Jungen immer weniger Kinder leisten. Und folglich schrumpfen die künftigen Generationen noch weiter. Frank Schirmacher meinte, die Informationsgesellschaft kann auf die Erfahrungen, das Selbstbewusstsein, das Wissen und die Weisheit der alternden Menschen nicht verzichten. Das klingt schön, vor allem in den Ohren alter Menschen, ist aber leider zu schön, um wahr zu sein. Seit 100 Jahren weiß man, dass Erfahrungen immer wertloser werden, je weiter sich die Schere zwischen Herkunft und Zukunft öffnet. Dass, wie Schirmacher forderte, die neue Mehrheit der Alten den wenigen Jungen ihr Altern vorleben soll, ist eine kaum verhüllte Drohung. Das Nachbild, das das Methusalem-Komplott beim Leser hinterlässt, ist nicht das einer neuen Kultur der weisen Alten, sondern das einer unfruchtbaren Generation, die sich wie ein riesenhafter Parasit auf die Jungen legt, um sie auszusaugen. Die 68er sind unser Schicksal. Als Kinder haben sie die ersten Früchte des Wirtschaftswunders genossen. Als Jugendliche haben sie die Politik und die Medien durch ihre Studentenrevolte fasziniert. Als Erwachsene haben sie die Professoren- und Chefredaktionsstellen unserer Republik dauerhaft besetzt. Dann sind sie bis in die Regierung vorgedrungen und garantieren sich selbst eine luxuriöse Rente, für die alle künftigen Generationen bluten müssen. Bekanntlich ist die Bewegung der 68er dann nahtlos in den Feminismus übergegangen, und was beide verknüpft hat, ist der Angriff auf die bürgerliche Familie. All das war so erfolgreich, dass sich seither kein ernstzunehmender Konservativismus mehr formieren konnte. Und auch wenn heute in den Sonntagsreden der Politiker wieder viel über die Bedeutsamkeit von Kindern zu hören ist, so sehen sich Eltern, die ihre Kinder tatsächlich in den Mittelpunkt des Lebens rücken, einem sehr abweisenden kulturellen Klima ausgesetzt. Die Kultur der Jobs verachtet die Kultur der Familie. Sehen wir näher zu. Eine Frau, die arbeitet, ist unserer Gesellschaft heute mehr wert als eine Hausfrau und Mutter. Die höchste Wertschätzung genießt das berufstätige Paar mit ganztägig betreutem Kind. Dann folgt die alleinerziehende berufstätige Mutter. Sie ist vielleicht sogar die eigentliche Heldin des sozialdemokratischen Alltags. Ihr folgen die Singles bzw. Dings. Am unteren Ende der Werteskala rangiert die klassische Familie mit arbeitendem Ehemann und Mutter und Hausfrau. Ihr gilt nur noch der Spott der neuen Kulturrevolutionäre, die die Lufthoheit über den Kinderbetten längst erobert haben. Im Ernst wird auch heute niemand bestreiten, dass Hausfrau und Mutter Arbeiten verrichten. Aber der Arbeit der Hausfrau fehlt die vertragsmäßige Freiwilligkeit. Sie ist keine Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt und deshalb wird sie nicht anerkannt. Anerkennung und Würde sind in unserer Gesellschaft nämlich rigoros über Geld vermittelt. Hausfrauen, Kinder und Alte gelten nichts, weil ihre Zeit nicht in Geld verrechnet wird. Unbezahlte Arbeit zählt nicht als richtige Arbeit. Und deshalb verwandelt sich unter Bedingungen von Geldwirtschaft die Hausfrau in eine Frau, die nur Hausfrau ist. Die Tagesmutter, die die Kinder anderer Mütter versorgt, die arbeitet. Die Mutter, die ihre eigenen Kinder versorgt, geht ihrem Privatvergnügen nach. Das führt zu einer interessanten Paradoxie. Statt Mutter zu sein, arbeiten Frauen erwerbsmäßig, um sich mütterliche Dienstleistungen kaufen zu können. Und ihre Arbeit besteht oft selbst in mütterlichen Dienstleistungen. Diese Lektion haben längst auch die älteren Geschwister gelernt, die sich viel lieber als Babysitter bei fremden Familien ein paar Euro verdienen, als zu Hause auf die Jüngeren aufzupassen. Die traditionelle Mutter und Hausfrau sieht sich heute von einer Fülle hochmoderner Unterscheidungen umstellt, die ihr heiliges Familiengefühl hoffnungslos veraltet erscheinen lassen. Vor allem ist sie ständig mit Frauen konfrontiert, die sich für Produktion, also Karriere, und gegen Reproduktion, also Kinder, entscheiden. Hinzu kommt eine subtile Regierungspropaganda, die Frauen, die nur Mütter und Hausfrauen sind, ein schlechtes Gewissen verpasst. Man kann das Schicksal der Familie in der modernen Gesellschaft nur verstehen, wenn man Unterscheidungen unterscheidet. Die Familie monopolisiert hier die Unterscheidung zwischen Mann und Frau. Und daraus folgt, dass diese Unterscheidung in allen anderen sozialen Systemen dann keine Rolle mehr spielen darf. Deshalb ist es in fast allen Lebenslagen gut begründet, sich an das moderne Gebot zu halten, ignoriere den Geschlechtsunterschied.
In unserer Reihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie einen Essay des Medienwissenschaftlers und Philosophen Professor Norbert Bolz zum Thema »Der kalte Krieg um die Familie«. Diese Sendung ist auf unserer Website kontrafunk.radio auch als Podcast verfügbar.